Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Wir nähern uns so langsam Folge 100 hier bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Heute an meiner Seite Tanina.
Als würdest du dir irgendwann mal wen anders wünschen. Ich höre es langsam so durch.
Nein, nein, nein. Also da kommt kein Andere in Betracht.
Ja, auch von mir hallo und schön, dass ihr da seid. Eine neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und heute haben wir eine ganz besonders gemütliche Runde. Also wir zwei wie immer, aber bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Peter hat eine kleine Cola bekommen, ich habe einen Kaffee. Fehlt noch was oder fühlt sich wohl bei mir?
Also es könnte nicht besser sein. Also deutlich schöner als im Studio, wo wir sonst aufnehmen.
Ja.
Und ja, vielleicht irgendwann mal eine Live-Aufnahme auf einer größeren Bühne. Wir haben schon mal hier drüber gesprochen und wir haben jetzt ein konkretes Angebot bekommen.
Yes.
Und mal schauen, vielleicht nächstes Jahr. Lasst uns gerne nochmal durch Instagram oder auch per Mail wissen, ob ihr dabei sein würdet. Wir planen so ein bisschen was, vielleicht ein, zwei Piloten, um zu gucken, ist das interessant? Wird das angenommen? Und ja, dann werden wir mal schauen.
Ja, und ihr könnt euch gerne auch mal einen Fall bei uns wünschen für unsere Live-Show auf der Bühne. Welches Thema hättet ihr da ganz gerne? Da sind wir noch völlig offen. Und da können wir mit Sicherheit was Passendes für euch vorbereiten, was euch interessiert, dann auch in der Live-Show. info@tatort-krankenhaus.de. Wir freuen uns drauf und wir haben auch Mail bekommen, genau auf diese Adresse. Liebe Tanina, lieber Peter, ich habe gerade auf dem Weg zum Nachtdienst eure aktuelle Folge gehört. Wieder mal sehr hörens- und empfehlenswert, vielen Dank. Ihr sprecht über das Thema Darmkrebsvorsorge. Es hat sich kürzlich an dem Alter für Frauen allerdings etwas geändert. Für diese gilt das Angebot zur Darmkrebsvorsorge auch ab dem 50. Lebensjahr. Also wie bei den Männern. Ich glaube, da hatten wir noch behauptet, ab 55 bei Frauen.
Ja, das hat uns auf jeden Fall Carlo geschrieben, der selbst Mediziner ist. Vielen Dank für den Hinweis. Bei Damen, bei Frauen ab dem 50. Lebensjahr seit April diesen Jahres.
Und für uns mal wieder der Beweis, ihr hört wirklich richtig hin mit beiden Ohren. Also immer wenn euch was auffällt, schreibt uns. Und dann habe ich noch eine Hörermail von Sebastian mitgebracht. Hallo liebes Team von Tatort Krankenhaus, liebe Tanina, lieber Peter. Anbei habe ich einen für mich interessanten Artikel gefunden, den ich euch gerne zukommen lassen wollte. Und da haben wir natürlich reingeschaut, lieber Sebastian, und das ist eine Recherche von ZDF Frontal. Der Spiegel hat mit recherchiert und auch ausländische Medien. Und die haben festgestellt, dass jährlich schätzungsweise in Europa mehrere hundert Ärzte ihre Lizenz verlieren. Und zwar im Ausland. Also da wird ihre Lizenz entzogen, dann kommen sie zurück nach Deutschland und dürfen hier weiterarbeiten. Denn wer hier bei uns in Deutschland seine Approbation gemacht hat und die Lizenz nur im Ausland verliert, der kann hierhin zurückkommen und hier praktizieren. Und Sebastian würde ganz gerne wissen, ob dir solche Fälle bekannt sind, Peter, oder ob du auch so einen Fall schon mal hattest.
Nein, einen solchen Fall hatten wir noch nicht, aber mir ist ein solcher Fall bekannt. Da handelt es sich um einen Schweizer Arzt. Ich glaube, der war auch Gegenstand dieses Berichtes im ZDF. Bin mir aber nicht ganz sicher. Der ist wegen Sexualdelikten verurteilt worden und konnte dann in Deutschland wieder praktizieren. Da gab es die Problematik. Es gibt so ein Warnsystem, ein Binnenmarktinformationssystem. Das kürzt sich ab IMI. Und da sind die Behörden aller Mitgliedstaaten verpflichtet, innerhalb von 3 Tagen, also relativ schnell, zu melden, wenn ein Arzt oder auch eine Pflegekraft, etwa aufgrund von Disziplinarmaßnahmen oder Strafurteilen nicht mehr praktizieren darf. Die Schweiz ist aber kein Mitgliedstaat, soviel ich weiß, dieses Systems. Und darum gab es da keine Meldung und darum lief das alles hier so, trotz unserer Bürokratie, die wir ansonsten haben. Und wenn wir irgendwo gut sind im Moment noch, dann ist es in bürokratischen Dingen. Aber das ist dann durch die Lücken dieses Systems gegangen und ja, der durfte hier praktizieren. Aber es gibt auch andere Fälle, wo es dann erst später entdeckt worden ist, wo dann die Approbation dann doch entzogen worden ist, aufgrund der Delikte, die dann im Ausland begangen worden sind. Also da muss man natürlich wirklich noch verschärfter und genauer hinschauen, um diese Fälle zu vermeiden.
Ja, welche Kontrollmechanismen hat denn jetzt zum Beispiel eine Klinik? Da bewirbt sich ein Arzt, hat seinen Lebenslauf, alle seine Qualifikationen. Da steht ja nicht drin, dass er im Ausland die Approbation verloren hat. wie kann so ein Krankenhaus das denn checken und wissen, wenn sich ein neuer Arzt vorstellt?
Ja, als allererstes ist es ja die Pflicht des Arztes, der Ärztin, das anzugeben. Mhm. Also das muss man schon offenbaren. Und wenn man das nicht macht, dann hat man insoweit schon mal ein erstes Problem, auch arbeitsrechtlicher Natur. Und ja, über dieses IMI, denke ich, wird doch sehr viel entdeckt, aber nicht alles. Und darum gibt es immer so ein paar Fälle. Man spricht ja so in Deutschland von 30 Fällen im Jahr, wenn ich den Bericht richtig in Erinnerung habe. Und die schlüpfen einfach dann durch die Löcher und Lücken des Systems.
Naja, wir haben ja alle auch schon mal von den Fällen gehört, wo falsche Ärztinnen, falsche Pflegekräfte überhaupt kein Studium, keine Ausbildung, gar nichts und haben trotzdem jahrelang als Arzt gearbeitet, als Ärztin. Das hat es ja auch schon gegeben.
Genau, die Fälle hatten wir auch mal, beziehungsweise einen Fall, da war jemand Oberarzt sogar und der hat noch niemals Medizin studiert. Mhm. Also war Sanitäter, war er, aber hat sich dann bis zum Oberarzt quasi hochgearbeitet ohne Medizinstudium.
Das sind ja die Fälle, die dann auch wirklich durch die Medien gegangen sind, wo es Gerichtsverfahren gab.
Genau, das sind ja strafrechtlich relevante Fälle.
Ja, da sind wir aus dem Medizinrecht ja raus, genau, in dem Moment.
Die gibt es einfach in dem Bereich immer wieder und das wird man auch nicht verhindern können. Aber die Kontrollen müssen da noch schärfer werden.
Spannende Sache auf jeden Fall, Sebastian. Schön, dass du uns drauf gestoßen hast. Vielen Dank für deine Mail. Wir sind auf dem Weg in unseren neuen Fall und ich wollte euch nochmal grundsätzlich sagen, dass ich es wirklich so interessant finde, wie unterschiedlich ihr seid. Also manche von euch, die wollen bei unseren Fällen am liebsten alles nur kurz und knapp und hauptsächlich fokussiert auf die Krankengeschichte erfahren und wieder andere von euch, die wünschen sich mehr Informationen über den Patient oder die Patientin, über das Umfeld, also die Lebensverhältnisse. Wir versuchen das so in der Waage zu halten und euch allen so ein Stück weit gerecht zu werden. Und zwar heute mit dem Fall von Jenny. Jenny ist 32 Jahre alt, sie wohnt in Ostwestfalen-Lippe, also da, wo wir auch zu Hause sind, Peter und ich, fast in einer Großstadt, auch wie wir, wie Gütersloh. Sie arbeitet als Mediengestalterin in einer kleinen Agentur. Sie liebt klare Strukturen, hat ein Auge für Details. Ihre Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie als jemanden, der immer ein bisschen zu viel Verantwortung trägt, aber stets zuverlässig und fokussiert ist. Nach Feierabend geht Jenny oft noch joggen, manchmal auch ins Fitnessstudio. Sie mag es einfach, sich zu bewegen, weil es hilft, den Kopf frei zu bekommen. An diesem Morgen im Januar 2020 ist Jenny ein bisschen spät dran. Es ist kein Winterwetter, es liegt kein Schnee, nur dieser typisch ostwestfälische Januar. Es ist feucht, es ist grau, es ist dunkel und der Regen, der liegt noch aus der Nacht wie so ein Film auf den Gehwegplatten. Jenny parkt bei ihrem Arbeitsplatz auf ihrem üblichen Parkplatz, schultert ihre Tasche, steigt aus. Sie geht ein bisschen schnell im Kopfhörer, die Musik ein bisschen zu laut vielleicht auch. Es sind nur ein paar Schritte bis zum Eingang der Agentur, aber an einer Stelle, an der die Pflasterplatten leicht abschüssig sind, passiert es dann. Sie setzt den linken Fuß auf, die Sohle trifft auf eine nasse, glatte Kante und in dem Moment, in dem sie ihr Gewicht verlagert, rutscht sie weg. Jenny kann sich nicht mehr abfangen und stürzt. Nicht spektakulär, kein dramatischer Aufschrei. Sie knallt aber hart auf das linke Gesäß und den unteren Rücken. Für einen Moment bleibt sie sitzen, es raubt ihr regelrecht den Atem. Sie schaut sich noch um, niemand hat es gesehen, zum Glück, das wäre ihr nämlich sehr peinlich gewesen. Die Stelle am Gesäß brennt, ein dumpfer Schmerz zieht sich hoch bis in den Rücken. Sie zwingt sich aber hoch, klopft ihre Hose ab und geht weiter, ein bisschen langsamer, ein bisschen steifer auch. Sie denkt, ach, das wird schon wieder jetzt gleich in den nächsten Stunden, blauer Fleck, vielleicht ein paar Tage Muskelkater, das wird's gewesen sein. 4 Wochen später allerdings bekommt sie starke Schmerzen. Erst tief im Gesäß, dann zieht der Schmerz bis in den Rücken und auch runter ins Bein. Im Büro steht sie immer wieder vom Schreibtisch auf, dehnt sich, arbeitet aber weiter. Die folgende Nacht ist schlimm und am nächsten Morgen ist an Arbeit auch nicht zu denken. Jenny sucht jetzt ihre Hausärztin auf. Die untersucht sie gründlich, stellt keine Sensibilitätsstörungen fest, keine Lähmungszeichen, aber ein massiver Hartspann, also eine starke Verhärtung in der rechten Gesäßmuskulatur. Und bei Jenny fällt der sogenannte Lasaik-Test positiv aus. Bei 30 Grad steht hier noch mit dabei. Lasaik-Test ist benannt nach dem französischen Neurologen Ernest Charles Lasaik. Das ist es, was ich weiß, aber was genau wird denn da eigentlich getestet und gemacht?
Ja, also beim Lasaik-Test soll der Patient, die Patientin das gestreckte Bein anheben. Und wenn dabei Schmerzen entlang des Ischias-Nervs, den kennen wir alle, auftreten, dann ist das ein klassischer Hinweis auf eine Reizung der Nervenwurzel. Und der Ischias-Nerv ist der größte Nerv im menschlichen Körper und verläuft vom unteren Rücken bis in den Fuß. Wer hat ihn noch nicht gespürt? Den kann man sich wie eine breite Autobahn, dicke Autobahn aus Nervenfasern vorstellen, die direkt vom unteren Rücken durch das Gesäß und die Rückseite des Beins bis hin zum Fuß verläuft. Und jede Störung entlang dieser Strecke, Muskelverspannung, Fraktur oder Bandscheibenprobleme, kann dort dann Schmerzen auslösen.
Jenny bekommt von ihrer Ärztin jetzt Schmerzmittel verschrieben, Wärmeanwendungen soll sie machen, lokal einreiben, bekommt Cremes verschrieben. Aber die Schmerzen nehmen nicht ab, sondern sie nehmen noch zu. Als sie eine Woche später zur Kontrolle in die Praxis kommt, hinkt sie deutlich. Es brennt und zieht und sticht vom Po über das rechte Bein bis in die Wade. Neurologische Ausfälle zeigt sie nicht, aber die Beschwerden lassen sich jetzt nicht mehr übersehen. Ihre Hausärztin überweist Jenny in ein Poliklinikum. Da biegen wir auch mal ganz kurz ab. Haben wir alle schon mal gehört. Ich wusste aber gar nicht genau, was ein Poliklinikum ist. Deswegen habe ich das mal ganz kurz für uns gecheckt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist eine Art Spezialpraxis in Klinikgröße. Also hier werden Patientinnen und Patienten untersucht, diagnostische Bilder gemacht, auch Therapien eingeleitet, aber eben alles ohne stationären Aufenthalt.
Ja, ich würde das so als Zwischenstufe zwischen Praxis und Krankenhaus ansiedeln wollen.
Die Ärztin, die sich in der Poliklinik um Jenny kümmert und sie untersucht, veranlasst erstmal Röntgenaufnahmen. Und zwar von der Lendenwirbelsäule in zwei Ebenen, sowie eine Beckenübersicht. Die Bilder zeigen eine leichte Skoliose, also eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule, aber keine funktionelle Einschränkung. Und das fällt auch als Quelle von Jennys akuten Schmerzen aus. Der Druck entlang des Ischiasnervs rechts ist schmerzhaft. Die Reflexe sind beidseits gleich, da gibt es auch keine Sensibilitätsausfälle. Die Diagnose lautet lumbales Radikulärsyndrom. Das übersetzen wir, das ist eine Nervenwurzelreizung im Bereich der Lendenwirbelsäule. Jenny bekommt weiterhin Schmerzmittel und dazu Physiotherapie. Also man versucht es weiter mit einer konservativen Behandlung. Aber die hilft nicht. In den folgenden Wochen wird Jenny unruhiger, verzweifelter. Die Schmerzen sind teilweise unerträglich. Nachts, sagt sie, würden ihre Füße eiskalt. Und sie habe richtige Angst, am nächsten Morgen gelähmt zu sein.
Und diese Angst ist gar nicht so selten. Wenn Patientinnen und Patienten über nächtliche Kältegefühle, Kribbeln und Kraftverlust berichten, denkt man sehr schnell an eine Nervenkompression. Aber solange keine neurologischen Ausfälle messbar sind, bleibt die Diagnostik sehr, sehr schwierig. Mhm. Und die Ursache kann tiefer liegen, manchmal buchstäblich im Becken.
Ja, zwei lange Monate lang erträgt Jenny diese fiesen Schmerzen weiter. In der Zeit sucht sie noch zweimal Hilfe bei ihrer Hausärztin, die dann ein MRT vorschlägt. Und diese Aufnahmen werden dann auch gemacht. Das Ergebnis ist überraschend, würde ich es jetzt mal nennen. Im Kreuzbein zeigen sich Frakturen. Also kleinste Brüche, die man vorher gar nicht gesehen hat. Peter, das ist im Kreuzbein sehr, sehr, sehr sensibler Bereich und würde die Schmerzen von Jenny auf jeden Fall auch erklären.
Ja, das ist absolut korrekt. Das Kreuzbein ist ein zentraler Knochen. Dort laufen unheimlich viele Nervenbahnen zusammen. Und eine Fraktur in diesem Bereich kann massive Schmerzen verursachen, auch wenn sie äußerlich erstmal kaum sichtbar sind. Gerade sogenannte Insuffizienz- oder Ermüdungsfrakturen werden leicht übersehen, weil sie im normalen Röntgenbild oft gar nicht auffallen.
Ja, die Frakturen, die jetzt erst im MRT sichtbar geworden sind, sind längs verlaufend, teilweise durch die Nervenaustrittslöcher in Höhe des ersten und zweiten Sakralwirbels. Oh, wir haben schon wieder eine neue Vokabel. Wo genau befinden wir uns da, wenn wir von Sakralwirbel sprechen?
Da befinden wir uns weiterhin im Kreuzbein. Das besteht nämlich aus 5 Sakralwirbeln, die wie so ein festes Dreieck zwischen Becken und Lendenwirbelsäule liegen. Und die tragen das Gewicht des Oberkörpers und schützen die Nerven, die zu den Beinen laufen. Bei einem Bruch kann genau dieser Nervenschmerz entstehen, den Jenny auch spürt.
Die Ärztin empfiehlt jetzt zu operieren. Die Entscheidung fällt. Jenny wird stationär aufgenommen in einer Klinik für Unfall- und orthopädische Chirurgie. Wegen der starken Schmerzen und weil die Fraktur als instabil eingeschätzt wird, empfehlen die Ärzte eine sogenannte transiliosakrale Schraubenosteosynthese. Peter, das klingt schon wieder so höchst kompliziert.
Du kennst vielleicht das Iliosakralgelenk im Kreuzbein, das bei vielen Menschen, so leider auch bei mir, ab und an sich meldet und Schmerzen verursacht.
Ist das aber immer das Knackgeräusch, wenn du an einem vorbeigehst?
Ja, das kann schon durchaus der Fall sein.
Oh, excuse-moi.
Nein, aber du hast recht, es klingt kompliziert, aber bedeutet im Kern, eine Schraube wird minimalinvasiv durch die Haut eingebracht, um das Kreuzbein fest mit dem Beckenknochen zu verbinden. So soll die Fraktur stabilisiert und die Schmerzen auch gelindert werden.
Und mit Aussicht auf genau das, dass ihre Schmerzen gelindert werden und im besten Fall komplett verschwinden, willigt Jenny in die OP ein. Und die Operation Anfang April verläuft zunächst problemlos. Die Schraubenlage wird während der Operation als korrekt eingestuft, aber in der kommenden Nacht nach der Operation geht der Spaß in Anführungsstrichen wieder los. Jenny spürt plötzlich starke Schmerzen und Taubheitsgefühle im rechten Bein.
Ja, und da kann man an dieser Stelle schon sagen, das ist ein Alarmzeichen. Wenn nach einer Sakrumverschraubung neue einschießende Schmerzen oder sensible Defizite auftreten, muss man sofort an eine Nervenwurzelverletzung denken. Vor allem dann, wenn die Schraube zu nah an den Nervenaustrittslöchern liegt.
Ja, eine CT-Kontrolle bestätigt genau diesen Verdacht. Die Schraube verläuft teilweise im Nervenkanal. Noch in derselben Nacht wird Jenny erneut operiert. Die Schraube wird entfernt, eine neue wird leicht versetzt, ein Stück weiter vorne und oben eingebracht. Auch diesmal gilt die Lage intraoperativ, also während der Operation, als korrekt. Und tatsächlich, die akuten Taubheitsgefühle gehen zurück. So, jetzt zeigt sich allerdings ein neues Problem. Jenny kann das rechte Bein nicht mehr richtig anheben. Gleiches gilt für die Hüfte. Und auch der Kniestreckreflex ist spürbar schwächer. Auf der Innenseite ihres Oberschenkels fühlt sich alles irgendwie anders an, sagt sie, wie gedämpft oder fremd. Und schon folgt die nächste schlechte Nachricht. Die Schraube, die jetzt in korrigierter Position verschraubt wurde, hat die vordere Knochenwand des Kreuzbeins durchbrochen und reizt jetzt auch wieder das Nervengeflecht. Man entscheidet sich an dieser Stelle nicht weiter zu operieren. Die Symptome bessern sich leicht, zum Glück. Jenny bekommt wieder Physiotherapie. Ein halbes Jahr später wird die Schraube entfernt. Die Fraktur ist mittlerweile verheilt. Doch Jenny bleibt eingeschränkt. Sie spürt weiterhin Taubheit im rechten Bein, eine Muskelschwäche, Schmerzen bei Belastung und sie sucht weiter ärztlichen Rat und Hilfe. Mittlerweile bei einer Neurologin. So, und auch da gucken wir an, was die Neurologin feststellt, und zwar bei einer Nervenmessung. Die zeigt, dass ein bestimmter Nerv am Unterschenkel rechts nicht mehr funktioniert. Ärztlich lautet die Diagnose eine Verletzung des Nervs, der das Knie streckt, auf der rechten Seite. Wird ja immer doller bei Jenny.
Ja, das bedeutet, bei Jenny wurde der Nervus femoralis, kennen die meisten wahrscheinlich, also der Hauptnerv für die Kniestreckung und die Sensibilität der Oberschenkelvorderseite in Mitleidenschaft gezogen. Das kann durch Druck, Dehnung oder auch durch eine Entzündungsreaktion im Zuge der Operation geschehen. Und die gute Nachricht ist aber, teilweise können sich solche Nervenschäden wieder zurückbilden. Aber das braucht Zeit, Geduld und konsequente Therapie. Die Neurologen sprechen dann immer von 1 bis 2 Jahren, wow, die man an Geduld aufbringen muss. Also doch ein sehr, sehr langer Zeitraum. Mhm.
Jenny macht weiter mit Physiotherapie und Krafttraining, aber der Erfolg ist erstmal enttäuschend. Kontrolluntersuchungen zeigen keine wirkliche Verbesserung. Ja, und das ist wirklich bitter, gerade für so eine junge Frau wie Jenny, ne, die mit 32 Jahren jetzt mit Schmerzen leben muss, mit eingeschränkter Kraft im Bein, mit Taubheitsgefühlen. Peter, jetzt haben wir hier ganz zu Beginn einen Sturz auf den Po. Wir haben einen Knochenbruch, ganz leichte, kleine Frakturen. Die hat man erst im Röntgen nicht gesehen, erst im MRT, dann die Operation, die helfen soll und wieder neue Schäden hinterlässt. Da ist viel passiert, also das kann man wirklich eine Odyssee nennen, die Jenny da gegangen ist. Jetzt ist natürlich für uns die ganz große Frage, ist da was falsch gelaufen? Ist das Schicksal oder liegt da irgendwo ein Behandlungsfehler vor?
Ja, vielleicht mal ganz generell. Also es gibt Röntgenaufnahmen, die sehr zeitnah nach dem Traumata, also dem schadenstiftenden Ereignis, durchgeführt werden. Und da kann man noch keine Fraktur kennen. So 2-3 Tage später, wenn dann eine Aufnahme gefertigt wird, kann man die erkennen. Das bildet sich manchmal erst. Oder es gibt so ganz kleine Haarrisse, die auch nicht ohne weiteres zu erkennen sind. Und da wird, das haben wir ja schon gelernt, im Bereich der Diagnose den Ärzten zugestanden, auch Fehler zu machen. Einfache Fehler führen da nicht zu einer Haftung. Also da wäre kein entsprechender Ansatz. Ansatz ist oftmals eine Schraubenfehllage. Das haben wir in sehr, sehr vielen Fällen. Was mich da immer wundert, das ist jetzt mal gerichtet an die Gutachter, die in diesem Bereich tätig sind. Es gibt oftmals ganz strikte Grenzen. Es darf so und so viel Prozent Abweichung sein oder so und so viel Millimeter darf es reinragen oder auch nicht. Und wenn diese Grenzen leicht überschritten werden, dann sagen die Gutachter gerne, ja, das ist zwar über der Grenze, die vorgegeben ist, aber ist ja nicht so viel drüber. Mhm. So verschiebt man natürlich die Grenzen, die festgelegt worden sind. Was ist, wenn es 1 Millimeter zu viel ist, ist das noch in Ordnung und 2 nicht mehr? Wofür hat man dann die Grenzen? Also da haben wir sehr oft Diskussionen mit unterschiedlichen Ergebnissen, was eine Schraubenfehllage anbelangt.
Also offensichtlich haben wir in der ersten Operation schon eine Schraubenfehllage, weil sie wird ja korrigiert in einer zweiten Operation. Und auch da gibt es ja Verletzungen bei Jenny. Guckt ihr dann genau drauf? Also ich würde jetzt mit normalem Menschenverstand sagen, ja, die haben die Schraube da falsch reingebracht. Das hat die Schmerzen und die ganzen Symptome verursacht. Da liegt der Fehler. Aber wie du jetzt gerade sagst, es gibt da so eine Toleranzgrenze. Das müsst ihr genau auschecken, ob die auch in dieser Toleranzgrenze gearbeitet haben.
Genau, das ist zu checken und ist da auch adäquat drauf reagiert worden. Es kann wirklich mal aus anatomischen oder sonstigen Gründen zu Schraubenfehllagen kommen. Die erste Schraubenfehllage ist zwar passiert, aber ist adäquat drauf reagiert worden. Das ist noch zu verzeihen, das würde ich nicht als Fehler ansehen wollen. Die zweite Schraubenfehllage hingegen, da hätte man zwingend auf eine OP drängen müssen. Und das ist unterblieben. Und das war fehlerhaft, so der Gutachter.
Stimmt, nach der zweiten OP ist er einfach wieder konservativ behandelt worden mit Physiotherapie und allem drum und dran.
Genau. Und da sagt er, das war nicht richtig.
Wie ging es dann weiter? Ich nehme an, die Gegenseite hat erstmal wieder gesagt, nee, da und wir haben alles richtig gemacht.
Wie fast immer. Ja. Und hier war die Ausnahme auch mal glücklicherweise der Fall, nämlich, dass die Versicherung gesagt hat, wir wollen außergerichtlich regulieren und dann haben wir uns wieder in die Verhandlungen wie auf dem orientalischen Basar, so sage ich es ja immer gerne, begeben. Die Ausführungen der Gegenseite, was die Schmerzensgeldhöhe anbelangt, beruhten auf einem Urteil aus dem Jahre 1995. Das machen die Versicherer ganz gerne. Die nehmen uralte Urteile, wo teilweise dann noch, das war ja zu D-Mark-Zeiten, in D-Mark ausgeurteilt worden ist. Und es hat sich natürlich entwickelt, die Rechtsprechung, nicht nur was die Höhe der Schmerzensgelder anbelangt, sondern auch, es gibt Inflation, man muss das inflationsbereinigen. Also wenn man jetzt ein Urteil aus 95 hat mit 10.000 Euro, das sind dann im Jahre 2025 vielleicht 15.000 Euro. Diesen Schritt vergessen die ganz gerne mal. Ich sage vergessen, ob es wirklich so ist, ist die Frage eher nicht, ne? Und die suchen natürlich dann immer nach exotischen Urteilen von irgendwelchen Gerichten, so wo auch immer die zu Hause sind, auf jeden Fall in Regionen, wo man mit Schmerzensgeldzahlungen sehr zurückhaltend ist. Da greifen die gerne drauf zu und sagen, guck mal, das Landgericht sowieso hat da nur 10.000 Euro zugesprochen. Warum willst du denn 20.000 Euro haben? Wir schauen natürlich nach Urteilen, die entsprechend anders ausfallen.
Ich wollte gerade fragen, habt ihr so eine Schublade mit Urteilen, so, oh, das passt, das nehmen wir, das ist ein aktuelles Urteil, da gibt's so und so viel, dass ihr quasi direkt gegenkontern könnt?
Ja, nicht eine Schublade, aber es gibt ja entsprechende Sammlungen, eine riesige Kasuistik von Schmerzensgeldentscheidungen. Wenn wir beispielsweise, wir haben eine Unterschenkelamputation, das geht dann von, gibt's Urteile mit 15.000 hoch bis 75.000 oder 100.000. Also da muss man schauen, was ist vergleichbar, was kann man anführen. Und es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass die Versicherer eher auf die Urteile zurückgreifen, wo wenig zugesprochen worden ist.
Wir haben hier noch ein Urteil von 1924. Auch da gab es 5 Mark.
Auch das gibt es, ne? So reichsgerichtliche Entscheidungen. Aber wir schauen natürlich nach Urteilen, die entsprechend in die andere Richtung gehen. Hier war es so, dass wir lange diskutiert haben über den Haushaltsführungsschaden. Das ist auch gerne Position, worüber geschritten wird. dann sagt der Versicherer, ja, das war ja keine so gravierende Schädigung. So ein, zwei Stunden in der Woche mehr kommt da nicht hinzu. Und wir gehen dann von 10, 11 aus. Und dann gibt es da die Diskussion und dann schmeißt man sich die Bälle hin und her. Es war hier in dem Fall so, dass wir uns nach wirklich langwierigen Diskussionen, also es ist nicht immer so, dass es dann schnell abgeschlossen wird, wenn gesagt wird, wir sind regulierungsbereit, nach langwierigen Diskussionen auf 50.000 Euro Abfindung verständigt haben. Und das, denke ich, war auch angemessen. Vielleicht mal kurz zur Historie, wie solche Verhandlungen ablaufen. Früher war es sehr, sehr häufig so, dass die Versicherer, ich habe die immer so genannt, waren es aber nicht Regulierungsbeamte geschickt haben. Also da kam jemand raus in die Kanzlei von der Versicherer, so ein Außendienstmitarbeiter.
Ich habe ihn vor Augen, ja, mit Markenköfferchen.
Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. So. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir den Fall besprochen. Weniger inhaltlich, was jetzt die Haftung als solche anbelangt, sondern mehr die einzelnen Schadenspositionen. Da standen sich natürlich auch immer die verschiedenen Seiten gegenüber. Der Regulierer wollte möglichst wenig zahlen und wir wollten möglichst viel haben. Das war immer spannend. Das gibt es aber schon seit einigen Jahren nicht mehr. Vielleicht in Einzelfällen noch. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir die letzten zwei, drei Jahre jemanden bei uns vor Ort in der Kanzlei hatten. Früher war das gang und gäbe. Dann gab es die Zeit, wo man das sehr häufig telefonisch gemacht hat. Also, dass man mit dem Sachbearbeiter der Versicherung gesprochen hat. Das machen wir heute auch immer noch. Also telefonisch kommt man häufiger schneller weiter, als jetzt, wenn man das Ganze in Papierform macht. Papier ist geduldig und es hilft doch mal so der Austausch der verschiedenen Positionen telefonisch. Und heute ist es aber vermehrt so, dass es wirklich auch schriftlich alles läuft und dann wächst der Aktenberg, der Papierstapel an. Und in dem Kontext vielleicht eine Anmerkung, was jetzt so die Zukunft anbelangt. In der Zukunft wird sicherlich sehr, sehr viel über KI laufen. Manche Versicherer, gerade auch Rechtsschutzversicherer, setzen jetzt schon die KI ein, aber leider völlig ungeprüft. Und die gibt dann einen, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, Schwachfug von sich. Und das ist dann nicht immer zielführend, wenn man dann so unkontrolliert die KI einsetzt, die gefüttert hat mit irgendwelchen Argumenten und losgelöst von dem, was man schreibt, dann immer dasselbe wieder zu hören bekommt. Also da ist sicherlich großer Nachholbedarf bei den Versicherern, was den Einsatz der KI anbelangt.
Wir wünschen Jenny auf jeden Fall alles Gute. Wir danken euch fürs Reinhören heute in unseren neuen Fall. Zuerst, wie ihr wisst, immer eine Woche exklusiv auf RTL Plus, dann überall, wo es Podcasts gibt. Und Peter, wenn du Schwachfug bei Scrabble eingibst, kriegst du von mir 0 Punkte.
Ja,
das wollte ich dir noch gesagt haben.
Und das nächste Mal ist nächste Woche Donnerstag und bis dahin sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.